Im heutigen Podcast-Interview darf ich mit Manuel Angerer sprechen. Er ist Permakulturgestalter, Autor des Buches »Wie uns die Natur den Weg weist – Permakultur verstehen und anwenden«. Und er beschäftigt sich vor allem mit der Frage, wie wir Menschen wieder mehr im Einklang mit der Natur leben können. Und da bietet die Permakultur wirklich ganz, ganz spannende Ansätze. Und darüber sprechen wir in diesem Interview. Wenn dir, wenn du dich auch für Permakultur interessierst und mehr auch über die Prinzipien von Permakultur wissen möchtest, dann ist dieses Interview wirklich genau das Richtige. Wir klären die Frage, was Permakultur ist, denn es ist wirklich viel mehr als nur eine Art, den Garten zu bestellen. Da steckt so viel mehr hinter. Wir sprechen darüber, welche Wildpflanzen auch in der Permakultur oder beziehungsweise welche Rolle Wildpflanzen in der Permakultur spielen und ja, wie du das für dich im Kleinen und Großen selber umsetzen kannst. Ich wünsche dir ganz viel Freude bei diesem tollen Interview. Manuel Angerer ist wirklich ein ganz, ganz toller Mensch. Er hat einen wahnsinnigen Wissens- und Erfahrungsschatz, an dem er uns in diesem Interview daran teilhaben lässt. Ich wünsche dir viel Spaß bei dieser Folge, viel Freude beim Zuhören und hoffentlich viele neue Einsichten in die Welt der Permakultur. Hallo und ganz, ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kraut im Ohr, deinem Wildkräuter-Podcast. Ich habe heute einen super spannenden Interviewgast, und zwar Manuel Angerer. Er ist Permakulturgestalter und genau zu diesem Thema sprechen wir heute auch. Es hat jetzt vielleicht nicht direkt etwas mit Wildkräutern zu tun und trotzdem haben Wildkräuter in der Permakultur auch, spielen auch eine gewisse Rolle. Und wir sprechen heute einfach mal darüber, was Permakultur genau ist, was so die Prinzipien der Permakultur sind, welche Rolle die Wildpflanzen in der Permakultur spielen. Und ja, wir kriegen so einen ganz, ganz spannenden Einblick. Ich danke dir ganz herzlich, Manuel, dass du heute hier bist und wir über dieses spannende Thema sprechen. Ja, herzlich willkommen.
Ja, von mir auch. Vielen Dank für die Einladung zum Podcast und ich freue mich sehr, jetzt da sein zu dürfen.
Dankeschön. Magst du dich einmal vorstellen?
Ja, sehr gerne.
Wer bist du und was ich auch super spannend finde, ist, wie bist du zur Permakultur gekommen?
Sehr gerne. Ja, also mein Weg hat eigentlich begonnen in der Baubranche. Ich war technischer Zeichner und habe viel Beton in der Gegend verbaut und war damit aber nicht sehr zufrieden und bin dann über mehrere Stationen zu einem Online-Video gekommen, das mir auf die Permakultur aufmerksam gemacht hat. Und das hat sich dann ein bisschen entwickelt. Ich bin dann in die Firma von meinem Vater gewechselt, die dann zufällig eine große Wiese nebenan gehabt hat. Und habe dann da begonnen, eine Permakulturausbildung zu machen und diese Wiese in einen Garten zu verwandeln. Und ja, noch drei, vier Jahre später, heute jetzt Kurse, gibt Workshops bei uns am Grundstück und Buch gibt's mittlerweile auch.
Ja, das Buch, das möchte ich auch auf jeden Fall noch erwähnen. Das ist nämlich, ich finde das super klasse, weil du in diesem Buch so wunderschön auch auf diese Zeichen der Natur auch eingehst. Also was wir aus der Natur heraus lesen können, wie wir die Natur für uns nutzen können. Ich finde das total klasse, wie uns die Natur den Weg weist. So ist, lautet der Titel des Buches. Also es ist eine ganz große Herzensempfehlung. Das verlinken wir auch auf jeden Fall in den Shownotes. Und auch, wo man deine Kurse buchen kann. Aber da kommen wir später auch auf jeden Fall nochmal zu. Ich habe bei dir was total Spannendes gelesen und das resoniert total mit mir. Du gehst nämlich auf diese Selbstbestimmtheit auch ein in dem Buch. Was bedeutet das für dich, bevor wir jetzt gleich so in die Permakultur einsteigen, was bedeutet das für dich, selbstbestimmt zu handeln und warum ist das so relevant für dich?
Ja, ist ein total spannender Punkt, die Selbstbestimmtheit. Mit der Selbstbestimmung macht man irgendein Projekt zu dem eigenen. Also man wird Unternehmer so in der Art. Und wenn man Verantwortung für ein Projekt oder ein Vorhaben übernimmt, dann beginnt man sich wirklich darum zu kümmern oder sich darum zu sorgen, dass es gut wird. Mhm. Und deswegen sehe ich so einen großen Teil in der Selbstbestimmung, im selbstbestimmt Handeln, weil wir auf einmal ein Ding oder ein Vorhaben zu uns machen. Das kann ein ganzes kleines, simples sein, das kann ein großes Projekt sein. Und das dann mit unserem vollen Engagement und unserem Willen umsetzen können. Genau.
Ja. So wie du das beispielsweise mit der Wiese gemacht genau. hast, die du ja verwandelt hast in ein Permakulturparadies.
Genau.
Das ist total schön. Also ich mag den Ansatz super gerne, selbstbestimmt zu handeln, weil ich, also dadurch habe ich ja auch die Möglichkeit, also so eine Gestaltungsmöglichkeit, und ich übernehme Verantwortung für etwas und kann dann eben irgendwie tatsächlich im Kleinen oder im Großen auch was verändern, ne?
Genau.
Das ist ein ganz, ganz spannender Punkt.
Und erst diese Selbstbestimmung, das ist eigentlich so das Erste in der Permakultur. Wir machen uns bewusst, wir können gestalten und wir können das selbst machen.
Genau. Ja. Permakultur ist ja mittlerweile schon, ich sag mal, ein Begriff geworden, den viele Menschen auf jeden Fall schon mal gehört haben. Was ist Permakultur genau? Magst du das nochmal für die erklären, die damit noch nicht so viel anfangen können? Es ist ja letztlich mehr als nur eine Methode, jetzt einen Garten zu bestellen, ne?
Da gehört viel mehr dazu. Permakultur an sich ist ein sehr breites Thema und hat den Kern in einem Gestaltungssystem. Also Permakultur stellt einen Weg zur Verfügung, wie wir Menschen im Einklang mit der Natur unsere Bedürfnisse stillen können. Bisher funktioniert das mit der Natur ja eher so recht und schlecht. Und die Permakultur hat da Wege gefunden, wie das möglich ist. Sie setzt da zum einen auf die Naturbeobachtung und versucht in unserer Lebensgestaltung all diese natürlichen Prozesse mit einzubinden. Und auf der anderen Seite gibt es ganz viel Praxiswissen, wie das zu machen ist. Der Permakulturbegründer Bill Mollison hat über Jahrzehnte Wissen aus der ganzen Welt zusammengetragen und geschaut, was funktioniert schon, wo wird was praktiziert, was sehr im Einklang der Natur geklappt. Und diese beiden Säulen stützen sie dann auf Ethik. Der Kern von Permakultur ist Ethik. Da gibt es drei Grundwerte. Ja, das eine ist die Verantwortung und Fürsorge für den Planeten, für die Erde, für die Natur. Das andere ist die Verantwortung und Fürsorge für uns Mitmenschen. Also das hat eine soziale Komponente. Und dann gibt's nur den dritten Wert, das faire Teilen und Zurückgeben von Überschuss. Und das ist so wichtig, dass wir aus unserem Überkonsum herauskommen, nur so viel nehmen, wie wir brauchen. Und dann den Rest teilen und auch wieder zurückgeben. Natur funktioniert in Kreisläufen und deswegen ist auch das sehr wichtig. Mhm. Und ich sage oft gerne, jetzt können wir selbstbestimmt handeln, aber jetzt ist die Frage, wie wir das machen. Und das entspringt unserer Ethik. Wir können ein Haus auf viel verschiedene Weisen bauen. Unsere Werte entscheiden, ob wir es ökologisch und nachhaltig machen.
Ja, absolut. Das sind total schöne Werte. Ich stelle mir das gerade vor, wenn das wirklich so im ganz großen Stil gelebt würde. Wow, da würde einiges echt ganz, ganz anders aussehen.
Genau, die Welt wäre eine andere. Mhm.
Wie kann ich denn jetzt so in, wenn wir das Ganze jetzt mal runterbrechen, weil ich finde, die Idee ist natürlich wunderschön, dass man wirklich auch im Großen die Welt damit wirklich nachhaltig verändern könnte. Aber da steht man ja so als Einzelner dann immer wie so ein Ochs vorm Berg, sag ich mal, und fragt sich so, okay, wie kann ich denn jetzt bitte schön irgendwas machen, ja? Magst du vielleicht mal so ein paar Beispiele nennen, praxisnahe Beispiele nennen, wie ich im Kleinen die Prinzipien der Permakultur umsetzen kann?
Ja, also eben wie schon gesagt, Permakultur ist eigentlich, sobald ich diese Ethik befolge. Dadurch kann jede Handlung, die ich praktiziere, zur Permakultur werden. Und sei es jetzt, weil ich aus einem Nachhaltigkeitsgedanken auf dem Balkon zum Essen produzieren anfange oder einen Gemeinschaftsgarten gründe. Die Nahrungsmittelproduktion steht bei der Permakultur oft im Mittelpunkt. Da beginnt vieles, da hat man noch viel Spielraum. Aber wenn wir natürlich in irgendwelche anderen Lebensbereiche mit dieser Herangehensweise was verändern kann, dann ist das genauso Permakultur. Sei es jetzt eben im Winter auf der Fensterbank Erbsensprossen zu ziehen oder in der Arbeit Unternehmen fairer, nachhaltiger zu formen. Genau.
Ach, schön. Ich beschäftige mich selber auch viel mit der Selbstversorgung. Und ich finde, das ist auch letztlich so ein großes Thema. Und man stellt sich dann immer vor, okay, Selbstversorgung, das geht nur, wenn ich mich jetzt wirklich von 0 auf 100 komplett selbst versorge. Aber das stimmt ja gar nicht, ne? Das ist so ein schönes Beispiel, was du jetzt gerade zum Beispiel gesagt hast mit den Erbsensprossen auf der Fensterbank. Dann werde ich jetzt erstmal Selbstversorger mit Sprossen, die ich mir selber ziehe, ne? So im ganz, ganz Kleinen. Genau. Ich kann das ja einfach schon anfangen, ne? Man muss ja nicht direkt irgendwie, oder man hat vielleicht auch nicht immer die Möglichkeit, eine Wiese komplett umzuwandeln in sein eigenes Permakulturparadies. Man kann irgendwie ganz klein schon anfangen. Und ich finde, das ändert auch schon total viel. Selbst ja, bei so absolut. Kleinen Sprossen, die man zu Hause auf der Fensterbank zieht, man sieht halt einfach was wachsen, ja, man kümmert sich um etwas und man sieht es heranwachsen und das macht irgendwie auch schon voll was mit einem, ne?
Ja, absolut, genau. Und man beginnt sie zu involvieren, man spürt die Erde, man kriegt dann Bezug zu all diese Dinge, die man so im Alltag konsumiert. Und das ist auch ganz wichtig, dieses Bewusstsein einmal zu bekommen, wie funktioniert das, wie wächst was und was braucht es dafür. Und dann kann man das im Kleinen erleben oder im Großen.
Ja.
Und ich würde auch natürlich niemandem empfehlen, sofort eine Selbstversorgung zu starten. Das ist ein Weg, das ist ein langer Weg, all diese Dinge zu lernen, von der Pflanzenanzucht bis zur Verarbeitung und der Lagerung, sondern viele Dinge zu lernen. Genau.
Kommen wir mal zu den Wildpflanzen. Die spielen ja auch eine gewisse Rolle in der Permakultur, richtig? Also,
genau.
Vielleicht magst du mal aus deiner Praxis berichten, wie du die Wildpflanzen bei dir einsetzt. Wie arbeitest du mit den Pflanzen, mit den Wildpflanzen bei dir im Permakulturgarten?
Ja, also die Wildpflanzen sind enorm vielseitig in der Permakultur zum Einsetzen. Es beginnt dabei, dass man eine Fläche schon beurteilen kann, aufgrund dessen, was dort für Pflanzen wachsen. Ich habe zum Beispiel vor der Gestaltung von dieser Wiese, die ich da verwandelt habe, genau beobachtet, was wächst da jetzt schon.
Ja.
Und aufgrund dessen bekommt man dann Aufschluss drauf, wie die Bodenbeschaffenheit sehr wahrscheinlich ist und in welchem Zustand sie dieses Ökosystem befindet. Und bei uns auf der Fläche waren das zum Beispiel viel Löwenzahn, Hahnenfuß und sonst sehr üppig wachsendes Gras, was zum Beispiel Aufschluss darüber gibt, dass der Löwenzahn dafür da ist, die Erde zu lockern, der dekomprimiert Böden und sammelt Nährstoffe. Das viele Gras gibt Aufschluss, dass sehr nährstoffreich ist, die Wiese. Und wie ich dann herausgefunden habe, ist auch diese Wiese jahrelang von einem Landwirt gedüngt worden. Deswegen dieses homogene Erscheinungsbild. Mhm. Auf der anderen Seite, auf einem Acker, findet man vielleicht viel Vogelmiere oder Gundermann. Und die geben dann Aufschluss darüber, dass der Boden sehr lose ist und zerbrochen eigentlich von der intensiven Bewirtschaftung. Und so kann man sie durch die Landschaft lesen, ohne dass man wirklich weiß, was unter die Pflanzen ist und kriegt dann sehr genau einen Einblick.
Das sind die sogenannten Zeigerpflanzen, ne?
Also genau.
Ja.
Und so zeigt uns auch jede Pflanze irgendwas. Also wir müssen herausfinden, was. Und Zum Beispiel Brombeeren zeigen uns, wenn die auf der Wiese herauskommen, dass der Boden bereit wäre für einen Wald.
Ja.
Und viele solche Dinge gibt es da zu wissen und dann geht man mit einem ganz neuen Blick durch die Landschaft. Und Zeigerpflanzen sind auch immer eben, in der Permakultur nimmt man die Zeigerpflanzen als Heiler vor Ort direkt wahr. Also wir sehen jetzt zum Beispiel einen Löwenzahn oder eine Distel und sehen, okay, die Distel oder der Löwenzahn hat genau die passenden Keimbedingungen vorgefunden, um den Boden, der da jetzt ist, zu verbessern. Also es ist schon der Heiler da, wir brauchen nichts mehr tun eigentlich, sondern nur noch dem sei die Arbeit machen lassen. Und in der Permakultur können wir dann diese Arbeit nur beschleunigen, indem wir die Pflanzen zum Beispiel nicht ausreißen, sondern regelmäßig schneiden. Dann werden sie ihre Heilungsarbeit schneller vollbringen.
Das finde ich ist ja mal ein ganz neuer Ansatz, statt quasi das Unkraut rauszurupfen, die Pflanze in einem ganz neuen Blickwinkel zu betrachten, nämlich als Heiler für den Boden, der oder die dafür sorgt, dass die Bodenbeschaffenheit besser wird, dass der Boden fruchtbarer wird, dass der Boden einfach heilt, ja?
Genau.
Ich liebe diesen Perspektivwechsel.
Genau. Im Gemüsegarten kann das natürlich nicht immer so praktiziert werden, dass man jetzt sagt, jeder Löwenzahn bleibt stehen. Aber man kann aufgrund dessen, was im Gemüsegarten keimt, sehr genaue Rückschlüsse wieder ziehen, was braucht dieser Boden vielleicht, und aufgrund dessen mehr von diesen Pflanzen mitkompostieren und das dann in den Garten bringen. Also man kann zum Beispiel auch, wenn jetzt viel Beinwell keimt, dann kann ich jetzt zum Beispiel darauf schließen, okay, es gibt Nährstoffe, die jetzt dieser Beinwell den Boden für zugänglich machen möchte. Und das macht er, indem er mit seinen tiefen Wurzeln diese Nährstoffe nach oben holt, in seine Blätter. Irgendwann stirbt er vielleicht und der Boden nimmt es wieder auf. Und so kann ja auf dieses Zeichen wahrnehmen, ohne zu wissen, was der Boden eigentlich aus wissenschaftlicher Sicht braucht, und einfach Beinwellblätter sammeln gehen und das entweder mulchen oder mitkompostieren und so dem Garten zuführen.
Ach, schön. Muss ich gerade tatsächlich an einen Garten denken im Seminarhaus Haus Regenbogen. Da gibt es eine Fläche, da steht so viel Beinwell. Das ist wirklich der Wahnsinn. Da gehe ich selber nämlich auch immer sammeln für meinen Garten. Das finde ich echt total schön. Und du sagtest gerade noch, das finde ich auch spannend, das hatten wir auch schon mal in einer anderen Podcast-Folge, dass man die Wildkräuter super gut als Kompostzugabe mit dazugeben kann. Ne? Wahrscheinlich dann, wenn sie jetzt noch nicht ausgesamt sind, vielleicht die Löwenzahnblätter ohne die Samen mit auf den Kompost
geben. Ja, genau, das macht auf jeden Fall Sinn. Und
oder die Brennnesseln ohne Samen.
Ja, genau. Das kommt dann wieder darauf an, wie weit man geübt ist im Kompost machen. Bei mir gehen auch die Samen mit drauf, weil mein Kompost heiß kompostiert wird. Da werden die Samen keimunfähig gemacht. Aber so, wenn man ganz simpel kompostiert, dann empfehle ich immer einen schmutzigen Kompost zu haben, also wo es hineinkommt, was ganz viele Samen hat. Das kann man dann zu die Bäume und Sträucher bringen und der Rest wird sauber kompostiert.
Ja.
Am Haufen, der dann für den Gemüsegarten bestimmt ist.
Ja. Das heißt, da sind Wildkräuter eben auch eine richtig gute, wertvolle Zugabe. Ne? Was gibst du da alles mit in den Kompost rein an Wildkräutern?
Genau. Also man kann beim Kompostieren immer sagen, je diverser, umso besser. Man kann sich das so vorstellen. Jede Pflanze hat eben irgendein Spezialgebiet und je mehr wir das zusammenmischen, umso wertvoller wird dieser ganze Mix. Und bei mir kommt alles vom Sauerampfer bis zur Vogelmiere und dem Löwenzahn mit hinein.
Ja.
Und je diverser, desto besser.
Okay. Jetzt weiß ich, was auf meinen Kompost heute noch kommt. Weil bei der Vogelmiere bin ich auch ein bisschen vorsichtig, wenn man einmal gesehen hat, wie viele Samen so ein kleines Vogelmiere-Pflänzchen produziert. Und bei mir klappt es nicht mit dieser Heißkompostierung. Ich weiß nicht, was ich da immer falsch mache, aber ich übe da noch.
Genau, das kann man bei mir in Workshops lernen, wie man solche Komposthaufen aufsetzt, damit sie die maximal wertvollste Erde herauskommt dann zum Schluss, genau.
Ich glaube, das muss ich wirklich mal buchen dann, bei dir.
Also wir reden ja oft vom schwarzen Gartengold, ja, im Kompost, und der macht wirklich vieles leichter im Gemüsegarten. Wenn, ja, die Erde zufrieden ist, dann wachsen da Pflanzen, die so nicht so gern nebeneinander wachsen, gerne nebeneinander. Mhm. Ich sage immer gern, je gesünder der Boden, umso unkomplizierter wird das Gärtnern.
Ja, das ist die absolute Basis, ne?
Genau. Wie überall der Boden.
Ja. Und nutzt du eigentlich auch Pflanzenjauchen, Pflanzentees in deinem Permakulturgarten?
Ja, ich nutze Pflanzentees. Pflanzenjauchen verwenden wir nicht. Das hat damit zu tun, dass in der Pflanzenjauche die Bakterienkulturen ohne Luft funktionieren. Also das ist ja ein Fäulnisprozess. Mhm. Und wir Menschen und alle Pflanzen und auch der Boden sind Organismen, die mit Luft funktionieren. Also wir brauchen Luft zum Atmen. Der Boden atmet mit dem Wind und dem Mond. Auch der kriegt immer wieder Luft nach innen, durch die Poren hinein. Ja. Und in der Pflanzenjauche werden Bakterien gezüchtet, so in der Art, die ohne Luft funktionieren. Und das stinkt da ganz natürlich für uns. Und alles, was stinkt, das hat da im Gemüsegarten nicht so viel verloren. Es kann aber in den Boden gut da, wenn Nährstoffe dazukommen. Es kann aber auch wieder sein, dass mehr Schnecken jetzt sich von dem angezogen fühlen. Ja. Weil diese Bakterien oder die Schnecken das sehr genau wahrnehmen, wenn was im Ungleichgewicht ist.
Ja.
Genau, dann kommen wieder Helfer, die jetzt den Boden ins Gleichgewicht wieder bringen wollen.
Ja. Ah, das ist ja auch mal super spannend. Ich habe nämlich tatsächlich, also aus der Perspektive habe ich das noch nie gehört, dass die Pflanzenjauchen eigentlich jetzt gar nicht so gut sind für den Garten. Die werden immer so hoch gelobt.
Und in manchen Gärten funktioniert das ja ganz wunderbar, wenn der Boden dazu passt. So im Allgemeinen, aus einer logischen Perspektive, wenn der Boden schon sehr gut ist, macht es oft eine kleine Störung. Wenn der Boden nur eher sehr mager ist oder generell in einem eher schlechten Zustand ist, dann ist jeder Input super.
Ja, na, gut zu wissen. Ah, das ist auch schön, dann nochmal so eine Differenzierung.
Genau. Nichts ist verkehrt, alles, was funktioniert, ist super. Ja. Und jeder Garten ist anders.
Ah, spannend. Du sag mal, glaubst du, dass die Permakultur eine echte Alternative zur konventionellen Landwirtschaft darstellt?
Ja, also für mich ist die Permakultur eigentlich die einzige Alternative, die wir haben. Und da wirklich mit einem Potenzial, dass wir unsere ganze Natur in eine neue Fülle eigentlich bringen. Mhm. Der Permakultur sagt man so, dass wir Menschen können eigentlich den Planeten vollständig zerstören. Oder wir können die Natur zu mehr Fülle und Vielfalt führen, als es ihr selbst möglich wäre. Mhm. Können schauen in der Landschaft, wo würden sie Teiche anbieten? Wie können wir Pflanzen miteinander kombinieren, dass sie sich harmonieren und ergänzen? Und ganz viel in diese Richtung können wir machen. Und Permakultur hat auch Lösungen, wie man mit schweren Geräten oder Traktoren Landwirtschaft betreibt, ohne dass der Boden darunter leiden muss.
Ja, in der Permakultur ist es auch so, dass der Boden eigentlich nicht umgegraben wird, richtig?
Meistens, genau. Es gibt wieder Ausnahmen, aber meistens versuchen wir, den Boden nicht zu stören, in seiner Struktur zu erhalten und zu verbessern. Und auch da gibt es mittlerweile zum Glück schöne neue Strömungen, wofür experimentiert wird und auch schon mit großem Erfolg Landwirtschaft ohne Ackern praktiziert wird, was auch nur sehr treibstoffsparend ist und viel positive Effekte aufs Pflanzenwachstum hat.
Ach, spannend. Hast du da Beispiele tatsächlich? Wird es in Österreich beispielsweise schon auch im großen Stile gefördert oder sind das dann doch eher immer so kleine Inseln, wo einfach ausprobiert wird?
Das sind derzeit noch kleine Inseln, auch wenn mittlerweile die größeren Landwirtschaftskammern mehr mit drauf einsteigen und natürlich mit jedem Landwirt mehr, der sich dafür interessiert, wird es natürlich mehr. Ja. Und man sieht jetzt natürlich auch so eine ohne Ackern bewirtschaftetes Feld ist deutlich trockenheitsresistenter und braucht deutlich weniger Dünger. Auch jetzt mit dieser großen Düngerkrise, wo diese Preise so steigen, sind diese Landwirte, die nur mit der Natur, mit Pflanzen, also da nimmt man Gründüngung, um den Boden anzureichern mit Nährstoffen, deutlich im Vorteil sind dann diese Landwirte und kommen leicht, sind deutlich resilienter in ihrer Arbeitsweise.
Ja. Und ist das tatsächlich so, weil eines der Hauptargumente der konventionellen Landwirtschaft ist natürlich, dass wir nur mit konventioneller Landwirtschaft wirklich in der Lage sind, so viel Lebensmittel herzustellen, dass wir alle auch satt werden. Da stellt sich mir auch die Frage, mit der konventionellen Landwirtschaft machen wir die Böden halt extrem, also zerstören wir letztlich die Böden. Wir zerstören letztlich die Grundlage, um Lebensmittel anbauen zu können und herzustellen. Und wäre das rein theoretisch möglich, mit der Permakultur eben so viel Lebensmittel herzustellen, dass wir alle satt werden, wirklich in Masse?
Ja, auf jeden Fall. In diesem Zusammenhang müssen aber auch ein paar Änderungen in unserem Konsumverhalten passieren. Wir essen immer zu viele Tierprodukte. Wir schaffen ja ganz jetzt selbst mit konventioneller Landwirtschaft in unseren Flächen in den westlichen Ländern auch nicht das vollständige Tierfutter herzustellen. Die Flächen sind auch zu klein dafür. Also dieses Argument ist von dem her schon mal falsch, weil westliche Wälder eigentlich Flächen in tropischen Ländern verwenden, um dort die nötigen Futtermittel herzustellen. Mhm. Also es muss auf jeden Fall der Tierproduktkonsum verringern. Ich bin nur immer dafür, dass Tiere Teil von der Landwirtschaft sind. Sie bereichern und helfen Bodenleben in großem Maße. Und auch wenn natürlich rein pflanzliche Landwirtschaft selbstverständlich möglich ist, es kommt da wieder auf die Situation drauf an, was macht Sinn. Und sobald dieser Konsumwechsel auch passiert, ist mit Permakultur ganz einfach, Unmengen an sehr wertvollen, nährstoffreichen Essen zu produzieren. Und es kommt sogar, gibt Studien dazu, dass man auf den gleichen Ertrag pro Fläche kommt im Vergleich zur konventionellen Landwirtschaft, aber nur mit einer Diversifizierung von den angebauten Nahrungsmitteln.
Ja, ah, spannend. Ich finde, das ist so ein spannendes, weites, großes Thema, was halt einfach auch so ein wahnsinniges Potenzial mit sich bringt, halt wirklich irgendwie was verändern zu können. Ich finde das ganz, ganz spannend, dieses Thema. Gibt es noch etwas, was du super gerne ergänzen möchtest zu dem, was wir bis jetzt besprochen haben? Gibt es da was ich vergessen habe zu fragen und was du aber total gerne noch teilen möchtest?
Ja, ich möchte jeden eigentlich ermutigen. Jetzt bekommt man vielleicht den Eindruck, Permakultur ist so groß und viel, dass man das ja niemals in einem Leben erlernen kann. Und ich möchte jeden einfach ermutigen, zu starten und sie zu vernetzen und was Schönes in die Welt zu bringen, wofür man sich halt zuständig fühlt oder was halt aus einem heraussprudelt. Und dann gibt's Menschen wie mich, die an der Hand nehmen können. Da gibt's mittlerweile schon viele davon, das ist sehr schön. Und das ist das, was man sie mitnehmen sollte, dass einfach wir können was verändern und wir müssen es nur machen.
Ja, und es geht im Kleinen wie im Großen, ne?
Genau.
Dankeschön, das ist voll das schöne Schlusswort. Sag mal, Manuel, wo können dich die Zuhörer, Zuhörerinnen finden und was für Workshops bietest du an? Ich bin mir ziemlich sicher, dass da so der ein oder andere ziemlich heiß drauf ist, das zu erfahren. Und wo finden wir dich prinzipiell?
Ja, also die findet man natürlich im Internet auf meiner Website unter bunte-permakultur.at. Ich habe einen Instagram- und einen YouTube-Kanal, den findet man auch unter Bunte Permakultur und Manuel Angerer. Und man findet mir auch in Buchhandlungen mit meinem Buch, das schon erwähnt worden ist, wie uns die Natur den Weg weist, Permakultur verstehen und anwenden.
Na schön. Und deine Workshops, gibst du da auch Online-Workshops oder darf man dann zu dir nach Österreich kommen?
Derzeit ist das Angebot nur vor Ort und es wird in Zukunft aber auch wahrscheinlich ein gemischtes Vor-Ort- und Online-Angebot geben.
Ach, genau. Schön.
Und die Workshops sind eben von der Kompostierung über naturnahes Gärtnern bis hin zur Wiesenpflege, Sensen, Mähen und solche Dinge ist da auch dabei. Genau, sehr breit.
Super. Das verlinken wir alles, also alle Links, die Webseite, Instagram, YouTube-Kanal, der ja demnächst, habe ich jetzt gehört, neu anlaufen wird.
Genau, ich bin gerade wieder am Filmen für neue Videos und möchte da noch mehr in diese Richtung gehen. Genau.
Toll, ja, da freue ich mich sehr drauf. Auf jeden Fall verlinken wir das alles in den Shownotes. Das Buch verlinken wir in den Shownotes und auf der Webseite. Und auf Luna Herbs könnt ihr, wenn ihr noch mehr über Manuel erfahren möchtet, auch auf jeden Fall reinschauen. Da findet ihr den Steckbrief von ihm. Und ja, Manuel, ich danke dir ganz, ganz herzlich, dass du uns so ein bisschen in die Welt der Permakultur mitgenommen hast. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass der ein oder andere dann nochmal so einen ganz neuen Blick drauf bekommen hat, dass es eben mehr ist als eine bestimmte Art und Weise, den Garten zu bestellen. Und ja, danke dir ganz, ganz herzlich für dieses wunderschöne Interview.
Ja, von meiner Seite auch vielen Dank und hat mich sehr gefreut.
Ja, schön. Dankeschön. Und ja, ich werde, glaube ich, auf jeden Fall mal, sobald ich wieder kann, den Kompost-Workshop bei dir buchen. Das ist wirklich an der Zeit, dass ich das mal lerne.
Ja, das würde mich sehr freuen.
Danke dir. Ja, und wenn euch die Folge gefallen hat, dann freuen wir uns natürlich total über deine Bewertung. Ja, du kannst uns super gerne auch schreiben. Über Feedback freuen wir uns immer sehr, sehr, sehr. Und ja, ganz, ganz herzlichen Dank, dass ihr bis zum Ende zugehört habt. Und ja, wir hoffen, dass du auch beim nächsten Mal wieder dabei sein wirst. Alles Liebe und einen ganz, ganz schönen Tag für dich. Tschüss.